Ja, nochmal herzlich willkommen jetzt direkt am Ort des Geschehens vom AKW Neckarwestheim. Herzlich willkommen zu unserem Sonntagsspaziergang heute am 8. Oktober. Wir haben heute das Thema genommen Energiewende. Das unter das Motto gestellt Interessenkonflikt Energiewende. Warum und wie wird diese ausgebremst? Das Thema Energiewende haben wir aber bewusst gewählt, weil es aus dem öffentlichen Blickpunkt verschwunden ist. Und das Thema Energiewende hat ja auch jetzt im Bundestagswahlkampf eigentlich so gut wie keine Rolle gespielt. Was ist hier der Stand der Dinge? Das möchten wir heute in dem Redebeitrag dann auch darstellen. Ausgangspunkt der Energiewende, die Ende der 80er und der 90er Jahre begann, war damals, dass es Monopolstrukturen durch Zusammenschlüsse, die Bildung von vier großen Unternehmen, also den vier Energiekonzernen gab, dass ausschließlich mit Großkraftwerken Strom erzeugt wurde, dass es auch damals Netzmonopole gab, die alles im Besitz von den vier großen Konzernen waren, was jetzt die Übertragungsleitungen angeht, und dass damals auch dann gerade Stadtwerke aufgekauft wurden, also dezentrale oder regionale Strukturen, auch von den Monopolen mit vereinnahmt wurden. Und die Veränderung begann dann, indem Aktivisten begonnen haben, Anlagen zu errichten, vorwiegend Windkraftanlagen, indem dann auch wir als Anti-AKW-Bewegung diese politischen Zustände, Monopol, man kann nicht einspeisen, angeprangert haben und indem dann gerade einige Aktivisten auch verlangt haben, dass der Strom in die Netze eingespeist werden kann und siehe da, dies dann sogar auch vor Gericht durchsetzen konnten. Daraufhin und immer da auf den Druck sozusagen einer Bewegung außerhalb von Parlamenten hat dann die Politik nachgezogen. So war 1991 das Jahr, in dem das erste Stromeinspeisegesetz in der Bundesrepublik dann zustande kam. Die Entwicklung ging weiter, mache ich jetzt einen Zeitsprung bis zum Jahr 2000. Seit dem Jahr 2000 haben wir dann das Erneuerbare Energiengesetz bekommen. Und das war dann ein Anwerfen von Schwungrädern auf verschiedenen Ebenen. Diese sogenannte EEG-Förderung führte dann praktisch und auch politisch dazu, dass auf unterschiedlichen Ebenen Veränderungen möglich waren und durchgesetzt wurden. Vorreiter hatte immer schon dann die Windenergie. Die Windenergie, wo dann in Bürgerhand entstand, wo durch Genossenschaften entstand und wo auch damals bereits teilweise dann Stadtwerke mit eingestiegen sind. Hinterher kam dann die Photovoltaik. Photovoltaik auf Hausdächern, gerade auch hier bei uns im Schwabenland, sehr beliebt. Photovoltaik dann als solches dann auch später sogar in Form von Freianlagen als auch in größerer Form. Parallel dazu kam dann noch die Biomasse hinzu, Biomasse dann auch kombiniert mit Strom und Wärme, sowie auch auf vielen Ebenen gerade von Stadtwerken dann auch Kraft-Wärme-Kopplungen gepusht wurde, in Neubaugebieten, bei Sanierungen und so weiter. Wenn man jetzt den Zeitraffer nochmal betrachtet, heute rückblickend, so kann man sagen, 2000 war das EEG-Gesetz. Wenn man jetzt dann die Einspeisestrommengen, also regenerativer Strom, Einspeisestrommengen betrachtet, vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2009, so ging man damals von 8 auf 18% hoch. Also der Anteil gesamte Stromproduktion in der BRD lag dann 2002 zuerst bei 8% und dann 2009 bei den 18%. Es haben sich in dieser Zeit sehr viele Firmen gebildet. Es haben sich sehr viele Bürger auf den Weg gemacht und Windenergieanlagen errichtet. 1, 2, 3 sozusagen kleine, aber auch durch Zusammenschlüsse dann wurden kleine Windparks errichtet mit bis zu 10 oder 15 Anlagen. Und ein richtiger Quantensprung entstand deshalb in der zweiten Periode. Das war die Periode vom Jahr 2010 bis zum Jahr 2014. In diesem Zeitraum ging dann die regenerative Stromeinspeisung auf 30% hoch. Also der Quantensprung in 4 Jahren. Unter anderem ist dann im Jahr 2010 die Photovoltaik, ich nenne es mal bundesweit oder auch in anderen europäischen Ländern, voll durchgestartet. Es gab dann in den Jahren 2010 bis 2012 einen Zubau nur bei der Photovoltaik von 7000 Megawatt. Und dies alles hat dann dazu geführt, zu den besagten 30% regenerativer Strom, den es dann im Jahr 2014 bereits gab. Was sich dann natürlich entwickelt hat, war, dass die Konzerne, die ja zuerst versucht haben, das zu, ich sag's mal, zu ignorieren oder auch sicher eine falsche Geschäftspolitik betrieben haben, die Konzerne haben ja dann ursprünglich von der Regierung noch zuerst die Laufzeitverlängerungen für die Atomkraftwerke geschenkt bekommen. Also 2000 gab es den ersten sogenannten rot-grünen Atomausstieg, wo dann die AKWs noch unendlich lange mit Reststrommengen betrieben werden konnten. Dann haben die Konzerne Druck gemacht und haben dann sozusagen nochmal die 40 Jahre Laufzeitverlängerung bekommen. Und dann war 2011 Fukushima. Und das hat dann dazu geführt, dass parallel, ich nenne es mal so, die Energiewende, also die praktische Energiewende, die bisherigen Konzernstrukturen total überholt hat. Und die Konzerne dann auch im Jahr 2011 oder auch im Jahr 2014, als wir bis jetzt den sogenannten Höhepunkt bei der Energiewende erreicht hatten, dass die vollkommen außen vor waren. Es ging dann wirklich um die Frage bei RWE und E.ON in den Vorstandszentralen und auch bei der Energie Baden-Württemberg, was haben die Konzerne noch für eine Zukunft, mit welchem Geschäftsmodell soll es weitergehen, wenn Atomausstieg kommt und vor allen Dingen, wenn auch das ganze Thema jetzt Stromproduktion mit Braunkohle und mit Steinkohle endlich wird. Und was dann geschah war, sie haben ihre alten Netzwerke, die ja immer noch bestanden, verstärkt aktiviert und sie haben vor allen Dingen auf Landesebene überall und auf Bundesebene neuen Druck aufgebaut. Es wurden dann regelrecht Kampagnen gestartet, federführend sage ich von E.ON und RWE, in dem Sinne, das Ganze ist zu teuer, die Energiewende ist unbezahlbar. Dann die nächste Kampagne war, mit Regenerativen gibt es keine Versorgungssicherheit und die Regenerativen, Wind weht nicht immer, Sonne scheint nicht immer. Die Regenerativen könnten nie die sogenannte Grundlast abdecken. Dann haben sie zum Thema Atom dann noch wieder einen ganz alten Hut aus der Mottenkiste geholt. Thema CO2, deshalb müssten die AKWs länger laufen, weil sie so CO2-freundlich sind. Sagen dann natürlich nicht dazu, dass man auch Uranabbau dann braucht und so weiter und so fort, dass man eine unendliche Langzeitlagerung braucht. Und das alles unter dem Motto, die Energiewende läuft aus dem Ruder. Das war dann der Schulterschluss von den Konzernbossen mit der Politik. Und dann haben sie sich was ganz Neues einfallen lassen. Thema EEG habe ich ja schon gesagt, seit 2000 gibt es EEG, auch die Einspeisevergütung. Die Einspeisevergütung, liebe Atomkraftgegnerinnen und Atomkraftgegner, die betrug im Jahr 2014 2,54 Cent. Heute beträgt sie 7,65 Cent. Und was geschah in der Zwischenzeit? Ich möchte jetzt hier, es ist ein relativ komplexes Thema, ich versuche das mit dem roten Faden darzustellen. Wenn ihr aber Fragen habt, meldet euch gleich oder auch hinterher. Das heißt, der Ursprung von dem EEG war, derjenige, der eine Photovoltaikanlage errichtet oder auch derjenige, der ein Windrad baut, bekommt die Garantie für 20 Jahre auf eine feste Einspeisevergütung. Und dann wurde jedes Jahr Bilanz gezogen, was wurde wirklich an grünem Strom eingespeist und das war die Höhe der EEG-Umlage noch 2014, wie gesagt, mit 2,54 Cent. Und was dann geschah war, dass man dann sogenannte Systemwechsel gemacht hat, sowohl im EEG-Gesetz, aber auch mit anderen weiteren Verordnungen und Gesetzen. Und das hat dazu geführt, dass viel mehr Kosten in die EEG-Umlage mit einfließen auf der einen Seite und auf der anderen Seite sehr viele Industriebetriebe ausgenommen wurden, wo dann Milliarden an EEG-Umlage gefehlt haben. Das, was zusätzlich mit veranlagt wurde, war zum Beispiel, man möchte auf Teufel komm raus Wind im Meer, also Offshore pushen, hat auch heute noch, sage ich nachher noch was dazu, die höchste Einspeisevergütung, 19,4 Cent, bis zu 19,4 Cent. Man hat dann auch die Leitungen, die relativ aufwendig natürlich im Meer verlegt werden müssen, im Gegensatz zu Land. Das alles fließt in diese Umlagen mit ein. Dann hat man in der Zwischenzeit dann auch die Energiekonzerne überzeugt, dass sie uralte fossile Kraftwerke, auch Kohlekraftwerke, kleinere abschalten. Dafür gab es dann Stilllegungsprämien, auch das wurde dann sozusagen umgelegt. Und dann EnBW hatte bundesweit mit anderen dann auch durchgesetzt, dass es sogenannte Versorgungskraftwerke gibt. Das heißt, wenn irgendwann mal was Schlimmes passiert, brauchen wir Reservekraftwerke. Und das, was jetzt hier steht in Marbach und das, was hier steht jetzt in Walheim, bekommen die EnBW und auch RWE und E.ON dann jedes Jahr Geld für sogenannte stillgelegte oder in der Rückhand gehaltene Reservekraftwerke. Das war der eine Block. Und das zweite war dann der große K.O.-Schlag, sage ich mal, im Sinne von falscher Finanzierung der EEG-Umlage, kam dann im Jahr 2010. Da gab es dann die zigte Veränderung, gesetzliche Veränderung im EEG-Gesetz. Und man hat dann genau das Prinzip, dass der eingespeiste Strom verteilt wird als Umlage, hat man 2010 gekippt, indem man dann vorgeschrieben hat, der grüne Strom hat man extra an der Leipziger Strombörse einen sogenannten Spotmarkt geschaffen, wird dann nur noch zum Tagespreis verkauft. Das führt natürlich dazu, wenn der Wind kräftig weht und gleichzeitig noch die Sonne scheint, und dann ging ja das Gejammer los dann von den Konzernen, dann kostet der Strom nichts mehr. Also genau an der Leipziger Spotbörse. Ja, das ist so. Der Unterschied ist nur, die vier Großen oder die bisherigen vier Großen, die haben feste Verträge mit uns als Bürger. Da verlangen sie inzwischen 29 bis 30 Cent pro Kilowattstunde. Damals waren es noch 23 bis 24. Das mussten wir zahlen oder müssen wir zahlen, auch wenn der Strom an der Spotbörse in Leipzig sozusagen fast nichts kostet. Und gleichzeitig dann war das Problem, dass dann der Ertrag, der sozusagen dann die EEG-Umlage finanzieren sollte, über die Leipziger Strombörse, der sackte in den Keller. Und so entstand, liebe Atomkraftgegnerinnen und Atomkraftgegner, jedes Jahr ein Problem, dass sozusagen die Differenzkosten dann von den ganzen Ausnahmen, von den Zusatzumlagen und halt auch von dem vorwiegend billigen Verramschen von, ich sag's mal, gutem grünen Strom, das hat den Hauptgrund, warum die EEG-Umlage heute bei über 7 Cent liegt. Und das ist der Punkt, wo wir auch, was wir einfach auch öffentlich bekannt machen müssen und wo eine der Sachen wäre, die man auf jeden Fall dann zukünftig dann auch wieder kippen müsste. Denn das, was jetzt vor langer Zeit begann, wo es noch relativ hoch ist, sagen auch wir als Atomkraftgegner, also zum Anschub 2000, 2002, gab es natürlich relativ hohe Vergütungen, die du pro Kilowattstunde kriegst. Diese Anlagen laufen jetzt dann alle aus. Und das heißt, das Thema EEG erledigt sich in den nächsten 3 bis 5 Jahren auch für diese Altanlagen, dass so die Subventionierung, die dann natürlich dort noch möglich ist, sich halbiert oder noch weiter runtergeht. Und das alles, liebe Atomkraftgegner, Atomkraftgegner, war sozusagen dann noch flankiert von diversen Änderungen bei der Einspeisevergütung. Das heißt, man hat dann auch, was vor allen Dingen die Photovoltaik angeht, das war allen klar, sowohl den Konzernen wie der Politik, Photovoltaik wurde immer günstiger. Man hat übrigens dann natürlich auch der chinesische Staatssozialismus hat natürlich auch dazu geführt, dass bei uns in Deutschland, in Europa, den Firmen in Konkurs gingen, weil der chinesische Staat das sozusagen als Zukunftsperspektive und eben auch dann subventioniert hier auf den Weltmarkt gebracht hat. Aber auch die deutschen Firmen, also zum Beispiel in Freiburg, Photovoltaik-Pioniere, haben dann auch viel billigere Module angeboten. Und das alles hat dann den Durchbruch für die Photovoltaik in Deutschland und auch teilweise dann in anderen Ländern der Welt gebracht. Deshalb Photovoltaik, rotes Tuch, ist des Teufels, hat man begonnen dann durch Gesetzesänderungen, wo man dann nicht mal mehr eine Garantie über mehrere Jahre gab, was kriegst du an Einspeisevergütungen, eine totale Verunsicherung zu schaffen. Und das war sozusagen dann die politische Antwort auf das, was ich vorhin versucht habe zu skizzieren. Was geschah an regenerativer Energiewende allein in 4 bis 5 Jahren, ab dem Jahr 2010? Und wie hat man dann seit 2015 bis 2017 dagegen geschossen? Und wir haben ja auch bei uns hier in Baden-Württemberg noch diese alten Strukturen. Also so zum Beispiel hat die ENBW ja extra eine Gesellschaft. Da sitzen in diesem landesweiten Verband alle Bürgermeister drin, da sitzen alle Landräte drin und die machen dann immer Jahrestreffen. Das hatte die RWE zum Beispiel genauso auch im Ruhrgebiet. Und dort geht es dann, sagen wir mal, um die politischen Verflechtungen, um die Ausrichtung. Dort geht es auch um Kugelwirtschaft und so weiter und so fort. Und da haben wir jetzt das Problem beim Thema Energiewende, dass die Entwicklung von 2014 bis 2017 sozusagen dann sowohl auf Landesebene wie auch auf Bundesebene, dass wir da keine echte oder wirkliche parlamentarische Opposition mehr hatten. Bei uns in Baden-Württemberg regieren ja auch jetzt seit 2 Wahlperioden die Grünen. In anderen Ländern, also auch in ehemaligen oder in heutigen Ostländern, so muss ich sagen, regieren ja auch die Linken mit, wo auch Braunkohletageabbau ist. Und das alles hat jetzt sozusagen dann dazu geführt, dass man mehr oder weniger, egal wer regiert hat, auf Bundes- oder Landesebene, dann hier den gemeinsamen Schulterschluss unter allen Parteien hatte. Und so auch dann parlamentarisch das Thema Energiewende immer einvernehmlich dann durchgewunken und durchgepeitscht wurde. Was heißt das jetzt aktuell für die Energiewende? Wir haben jetzt wirklich das Problem, dass ab diesem Jahr, also ab Januar 2017, alles, was in den letzten 2 Jahren an Gesetzesänderungen beschlossen wurde, auch praktisch greift. Ich möchte Ihnen euch das mal nochmal einfach so denn plausibel versuchen darzulegen. Das größte Problem neben den, sag ich mal, Ad-hoc-Punkten, die alles einen großen Sammelsurium-Zettel bilden zum Ausbremsen, das größte Problem ist die sogenannte Deckelung. Also man hat dann als ein Fazit im EEG 2015 beschlossen, das so seit dem letzten Jahr greift, dass bei Wind an Land und bei Photovoltaik jährlich nur noch 2400 bis 2600 Megawatt zugebaut werden dürfen. Das ist vorhin schon erwähnt, Photovoltaik hatte in zwei Jahren über 7000 Megawatt. Und das alles nicht nur als Deckelung, sondern dass ab diesem Jahr müssen, ab einer bestimmten Größe, im Prinzip, sage ich mal, jedes Windrad, aber auch ab einer bestimmten Größe Photovoltaikanlagen, gilt allerdings nicht, sage ich gleich dazu, für Häuslesbesitz oder kleinere, ausgeschrieben werden. Das heißt Deckelung, Ausschreibung durch eine bundesweite Behörde. Und da haben wir jetzt im August die zweite Ausschreibung 2017 gehabt. Was heißt das für die Windenergie oder auch für die Photovoltaik? Die bisherige Einspeisung soll in dieser Form komplett wegfallen. Die 2000, sage ich mal, 600 Megawatt, die jeweils für Wind und Strom jährlich jetzt noch ausgeschrieben werden, wer erhält da den Zuschlag? Den Zuschlag erhält derjenige Bieter, der sagt, ich brauche die geringste Förderung. Das ist die Realität, wie jetzt das Ganze dann stattfindet. Was heißt das jetzt zum Beispiel zum ganzen Thema auch Bürgerwind? Was heißt das zum Thema Genossenschaften für Photovoltaik oder für Wind und so weiter und so fort? Das bedeutet, wenn heute einer sich an dem Bieterverfahren beteiligt, hat er natürlich einen bestimmten Umfang auch, ich sag's mal, Aufwendungen, Kosten und er kann sich vor allen Dingen überhaupt nicht mehr sicher sein, dass er dann auch einen Zuschlag erhält. Die beiden Ausschreibungen, die jetzt waren, haben zum Beispiel bei der Windenergie dazu geführt, dass dort jetzt in diesem Jahr überhaupt kein Zuschlag mehr für ein Windrad in Baden-Württemberg erfolgt ist. Das bedeutet, Baden-Württemberg hat die rote Laterne, weil bei der Windenergie bundesweit. Das bedeutet natürlich dann, wenn die 2800 Megawatt ausgeschrieben werden, kannst du im Norden günstiger anbieten, da wo heute auch schon die meisten Windräder stehen. Im Süden, bei uns zum Beispiel in Baden-Württemberg, wenn man hier ein Windrad errichtet, ganz praktisch gesprochen, dann baust du hier in Bayern im Süden oder in Baden-Württemberg oder auch von mir aus auch in Rheinland-Pfalz und Hessen, baut man höhere Windräder. Nimmt man größere Enercon oder sonst was Maschinen, die sind auch schon in der Herstellung teurer. Bedeutet natürlich auch, du hast andere Abschreibungen und du möchtest eine höhere Förderung. Und da bin ich gespannt, wie jetzt die Politik mit diesem Paradox umgeht. Denn man möchte ja die Energiewende, oder es geht ja auch um die Leitungstrassen von Norden nach Süden, man möchte ja die Energiewende in allen Bundesländern haben. So wie das Konstrukt jetzt aber dann angelegt ist, hauptsächlich bei der Windenergie, würde das bedeuten, dass in den südlichen Ländern so gut wie keine neuen Windräder mehr gebaut werden. Und das wäre dann wirklich der K.O.-Schlag, den, denke ich, keine Regierung durchsteht. Da können wir uns noch was auf was einstellen und da müssen wir auch, denke ich, uns dann bis in den nächsten Monaten oder bis Anfang nächstes Jahr politisch als Anti-AKW-Bewegung oder einfach als Bürgerbewegte dann darum kümmern, dass dieses Gesetz in dieser Form dann keinen Bestand hat. Ja, das habe ich vorhin auch schon kurz erwähnt, Thema Offshore, das ist so eins meiner Lieblingsthemen, wo ich Ihnen euch vielleicht in der Form noch kurz auch vorstellen möchte. Offshore, habe ich ja schon gesagt, ist die teuerste Form. Wird nach wie vor mit bis zu 19,4 Cent gefördert, einschließlich von, dass die Netze dann umgelegt werden. Das Thema, um was es aber geht, ist, wenn Offshore was gebaut wird, dann werden dort nicht nur Windparks, sage ich mal, im Sinne von 1 bis 3, 5 oder 10 gebaut, sondern baust du dort 50, 60, 80 Windräder. Das heißt, ein Offshore-Windpark, liebe Anti-AKW-Bewegte, kostet Milliarden. Und das ist auch das Thema, worum es eigentlich dann hinter den Kulissen schon die ganze Zeit geht. Man kann natürlich die Bürgerenergiebewegung, man kann die Stadtwerke und so weiter dann auspunkten, indem man genau Offshore so fördert. Jetzt gibt es da nur ein anderes Problem. Wir haben jetzt noch, sag ich mal, wir haben jetzt momentan noch die vier Konzerne. Vattenfall können wir weglassen. Die haben ihren Anteil, was sie an ehemaliger DDR, Braunkohle haben ja inzwischen an Westor verkauft. Jetzt haben wir noch E.ON, RWE und Energie Baden-Württemberg. Und diese Konzerne haben jetzt das Problem, dass sie natürlich Zeit brauchen und können nicht innerhalb von wenigen Jahren viele Milliarden, also wenn jetzt RWE oder E.ON oder auch die ENBW umschwenkt, und dort investieren möchte, dann brauchen die nicht nur 10 oder 20 Milliarden, da geht es in eine Dimension, wo die 80, 100 oder bis zu 200 Milliarden Euro brauchen, damit sie diese Windräder offshore im Meer bauen können. Und das ist einer der Punkte, wo sie jetzt kräftig von der Politik unterstützt werden, indem man Wind an Land ausbremst, mit dem, was ich beschrieben habe, indem man versucht, die Photovoltaik drastisch runter zu reduzieren und auch auszubremsen, dann zu hoffen, dass die Konzerne dann das als eines ihrer wichtigsten Geschäftsfelder der sogenannten regenerativen Stromerzeugung dann machen können. Wenn jetzt noch bei den vier Konzernen, die nämlich Braun, also nicht nur Atomkraftwerke wegfallen, sondern vor allen Dingen noch Braunkohle oder Steinkohle wegfällt oder drastisch reduziert wird, dann würde das in den nächsten Jahren, ich nenne es mal, zum Herzstillstand führen. Und die Frage, wie lange gibt es die Konzerne noch, steht dann oben auf der Tagesordnung, und zwar ganz oben. Die letzte Trumpfkarte beim Thema Braunkohle, Steinkohle, hauptsächlich jetzt auch Braunkohle, die Politik gezogen hat, und das leider auch landes- und bundesweit, ist, dass man sowohl im rheinischen Abbaugebiet wie in der ehemaligen DDR erlaubt hat, dass noch wie lange dort abgebaut werden können. Wer von Ihnen, von euch, hat da schon mal was davon gehört oder was stellt ihr euch vor, wie viele Jahre oder Jahrzehnte soll noch Braunkohle in Deutschland abgebaut werden und verfeuert werden? Bis zum Jahr 2045, liebe Atomkraftgegner, Atomkraftgegner, wurden diese Genehmigungen alle verlängert. Ich kann euch trösten, so lange wird es ganz sicher nicht mehr gehen, aber jedes Jahr oder jedes Jahrzehnt, wo man noch Braunkohle hier abbaut und verfeuert, als die größte Umweltverschmutzung im Sinne von der Stromerzeugung, jedes Jahr muss da verhindert werden. Und da gibt es zum Glück jetzt auch schon eine aktive Widerstandsbewegung. Vielleicht haben einige von Ihnen, von euch das mitbekommen. Also jedes Jahr findet zweimal auch größere Aktionen dann statt, gerade in den Abbaugebieten, wo dann protestiert wird und wo dann tagelang oder bis zu einer Woche lang auch der Abbau dann verhindert wird, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Energiewende wieder grünes Licht bekommen muss und dass es nicht sein kann, dass man Braunkohle noch jahrzehntelang subventioniert. Und das ist ein subventionierter Abbau, sonst wird es gar nicht so funktionieren. Also von der Kostenseite her, das muss wieder gekippt werden. Und was als nächstes kommt, ist neben Atomausstieg sofort was für verlangen, dass die alten Steinkohle und die alten Braunkohlemeiler, die müssen vom Netz, und wir wollen nicht ein Ausbremsen der Energiewende, sondern der grüne Strom muss Vorfahrt haben beim Verbrauch und in den Netzen. Das ist da unsere Forderung. Noch ein kurzes Blitzlicht zum Thema Konzerne. Die meisten von Ihnen, von euch kennen das, deshalb mache ich das auch ganz kurz. EnBW, Atom und Kohle, die Frage ist, gibt es die EnBW noch, wenn sie keine Atomkraftwerke mehr hat? Und wenn dennoch EnBW hat vorwiegend Steinkohle, also keine Braunkohle, wenn dennoch Steinkohlemeiler vom Netz müssen? Die EnBW wird dann in die Konkursmasse des Landes Baden-Württemberg eingehen, denn sie gehört ja jeweils zu 49% dem Land und zu 49% den oberschwäbischen CDU-Kommunen. E.ON war der Erste, der sich, also E.ON Geschäftsleitung waren die Ersten, die versucht haben, sich zu retten und sind dann vorgeprescht. Die haben dann Anfang 2015 nämlich die Unternehmensaufteilung verkündet in der Form, sie haben Uniper gegründet. Uniper als neue rechtliche Einheit bekommt dann alle alten Kraftwerke, also sprich alle fossilen Kraftwerke, und hätte auch die Atomkraftwerke bekommen sollen. Dann hat E.ON das aber so durchgezogen, weil damals wurde ja auch verhandelt, was letztes Jahr abgeschlossen war, die sogenannten steuerfreien Rückstellungen für Abriss und für Endlagerung von Atommüll. Dann haben die E.ON für Uniper eine Konstruktion gemacht, dass sozusagen dann quasi, wenn die Rückstellungen, die steuerfrei gebildet werden konnten, wenn die der Staat einfordert, dann sind sie dort nicht mehr vorhanden. Dann hat die Politik Druck gemacht, weil es nicht mehr anders ging. Und es ist so, dass die Bad Bank, E.ON, Uniper die Atomkraftwerke nicht hat. Die sind noch bei E.ON, aber ansonsten alles in dem neuen Gebilde dann drin ist, das irgendwann verschwinden wird und dann nicht mehr existiert. RWE hat das Ganze dann Ende 2015 gemacht. RWE hat Innogy gegründet. Dort haben sie dann rein verlagert, umgekehrt wie E.ON, alle neuen Energien, und möchten vor allen Dingen Dienstleistungen anprangern. Also das große neue Geschäftsmodell von allen drei, also EnBW, E.ON und Energy, und Innogy, soll das sogenannte regenerative Stromgeschäft sein, wo sie versuchen einzusteigen. Und dann vor allen Dingen aber über Dienstleistungen. Dienstleistungen bedeutet nicht nur von Ihnen, von euch sozusagen den Service, von mir aus über Smartphone, wie steuert ihr dann euren Rollladen, euren Kühlschrank von unterwegs aus. Sondern bei den Dienstleistungen geht es natürlich darum, dass sie den Fuß wieder in den Kommunen drin haben wollen, wie das dort eben läuft und dort auch bei der gesamten Energieversorgung dann durch Anteile an Stadtwerken durch Mehrheiten an Stadtwerken, an regionalen Gesellschaften, so versuchen sie dann, sich auch zukünftig für die nächsten Jahrzehnte wieder zu positionieren. Vattenfall hatte ich schon gesagt, die haben den gesamten Bereich, die haben die ehemalige DDR Energieversorgung aufgekauft, den haben sie wieder abgegeben und Vattenfall zieht sich jetzt komplett aus Deutschland zurück. Ja, wo stehen wir, wie geht es weiter mit dem Thema Energiewende? Das, was jetzt in den letzten 15 Jahren hier bei uns geschah, ist schon sozusagen ein großer Fortschritt oder ich möchte sogar fast ein kleines Wunder nennen, denn vorwiegend durch Bewegung von unten ist das entstanden, was wir hier haben mit Windenergie und auch mit Photovoltaik. Wir haben ja hier in Baden-Württemberg bis vor zwei Wahlperioden immer schwarze Regierungen gehabt oder schwarz geführte Regierungen. Und da haben ja die CDU oder die Regierungschefs im wahrsten Sinne die Windenergie verteufelt. Die Grünen haben es jetzt auch noch absolut nicht gepusht oder geschafft, dass da was anderes kommt. Aber was geschah dafür in Baden-Württemberg oder was geschah in Bayern? Bayern ist der absolute Führende bundesweit, also Flächenstaat meine ich, Bayern ist der absolute Führende beim Thema Photovoltaikanlagen. Die haben doppelt so viel Photovoltaikanlage, also Power-Stromerzeugung wie Baden-Württemberg. Und Baden-Württemberg steht aber gleich an zweiter Stelle bundesweit, alle anderen weit dahinter. Das bedeutet eben auch, dass es möglich ist oder auch möglich war, in Ländern, wo die Politik oder die Energiekonzerne, das will ich Ihnen euch damit sagen, nicht damit einverstanden waren, konnten wir trotzdem einen total positiven Weg bei der Photovoltaik pushen und das Thema Windenergie ja sowieso. Bei der Frage, wie geht es jetzt weiter? Das größte Problem, das ich benannt habe, ist die sogenannte Ausschreibung und das Deckeln der Zubauten. Wenn das bei der Windenergie so bleibt, dann sehen wir als Anti-AKW-Bewegung für die sogenannte Bürgerenergie, das heißt diejenigen, die 1 bis 3 Windräder bauen wollen, zuerst mal schwarz. Denn neue Anlagen auf dieser Basis versuchen durchzusetzen, selbst wenn du in Vorleistung gehst, hast du hinterher fast keine Chance, bei den Ausschreibungen dann den Zuschlag zu bekommen. Der einzige Weg, der hier eben noch geht, ist, dass sich Akteure zusammenschließen, also auch zum Beispiel mit Stadtwerken zusammenschließen, sodass hier dann eine ganz andere Basis dann sowohl finanziell wie auch politisch dann dahinter steckt. Photovoltaik müssen wir auf jeden Fall propagieren und pushen, denn Photovoltaik wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer noch der wichtigste Baustein bei der Energiewende sein. Sowohl Photovoltaik auf, ich sag's mal, auf die privaten Hausdächer, wie was jetzt auch möglich ist, auch mit diesen gesetzlichen Veränderungen gibt es die Möglichkeit, dass man zum Beispiel auf Mietshäuser jetzt also auch Anlagen setzt und alle Mietparteien, die wollen, dann mitmachen können. Die Naturstrom AG in Düsseldorf hat da schon seit 2 Jahren gute Modelle dafür, beziehungsweise die übernehmen das auch, denn das zu koordinieren, das war früher auch nicht möglich, also auch ein Weg. Und dann natürlich müssen wir auch weiter bekannt machen, Photovoltaik und Eigenverbrauch, das ist sozusagen auch wieder ganz wichtige Baustein bei dem Ganzen, sowohl heute schon wie auch in der Zukunft. Denn die Kilowattstunde Strom kannst du entweder mit einer Gemeinschaftsphotovoltaikanlage oder mit einer, die du privat auf dem Dach hast, viel günstiger erzeugen als wie das, was du an Strom abnehmen musst von irgendeinem von den Konzernen. Natürlich kann man auch noch größere Genossenschaften gründen. Man braucht dann nur auch einen Zusammenschluss und es gibt auch gute professionelle Beratung, wenn man das machen möchte. Nach wie vor besteht aber ein großer Etikettenschwindel beim Thema Stromwechsel und grüner Strom. Also hier, wenn man auf Verifox oder sonst was geht und denkt, da kann ich mir grünen Strom bestellen, da fällt man zu 95% auf die Nase, weil es einen europäischen Markt gibt, wo sozusagen dann von norwegischer Wasserkraft bis zu anderem fossilen Strom mit Etikettenschwindel das leider gemacht werden kann. Das heißt, wenn jemand wechseln will oder was wir auch pushen sollten, dann zu jemand, wo das dann geprüft ist oder auch bundesweit zu jemand wie EWS Schönau, Naturstrom AG oder Greenpeace Energy, wo man also ohne Bedenken wechseln kann, weil die stecken dann auch in unser Lab, finde ich, noch in neue Anlagen, sodass das Perpetuum mobile weitergedreht wird. Der Weg, den wir jetzt gegangen sind, ist auch noch möglich, wie zum Beispiel jetzt Energeno in Heilbronn zeigt. Das heißt, es gibt regionale Vereinigungen, regionale Genossenschaften. Dort kann man seinen Strom beziehen. Dort kann man aber vor allen Dingen auch für diejenigen, ich sag mal, die Geld sinnvoll anlegen oder einsetzen wollen, dort kannst du dann auch ein paar tausend Euro denen zur Verfügung stellen oder den bundesweiten Solarverein zur Verfügung stellen, damit die weitere Anlagen bauen können. Das alles wäre sozusagen ein Bündel von Maßnahmen, mit dem wir trotzdem, obwohl jetzt die gesetzlichen Verschlechterungen dann da sind, die Energiewende weiter pushen können und dies auch machen sollten. Das größte Problem, so als Fazit von meinem heutigen Beitrag, ist, dass es wirklich gelungen ist, der Politik in den letzten 2 bis 3 Jahren eine große Verunsicherung zu schaffen beim Thema Energiewende. Man gaukelt vor, bis zum Jahr 2050 kommt irgendwas und schafft man irgendwas. Aber das, was jetzt sozusagen kurzfristig geschah, ist, dass man jetzt im Jahr 2017 mit einer 37% haben wir übrigens, das ist jetzt die Zahl von Januar bis Ende Juni 2017, jetzt haben wir inzwischen 37% grüner Stromanteil, das kann man immer ausbremsen und das ist der Weg, den wir einfach dann auch weitergehen müssen. Unsere Forderung ist deshalb, Atomkraft und fossile Kraftwerke vom Netz, die weitere dezentrale regenerative Energiewende mit allen Mitteln pushen, das ist der Weg der Zukunft zur Stromerzeugung.